In dieser Folge von Projekt Baby wird es ziemlich blutig, denn es geht um den Wochenfluss.
Das ist die Blutung, die mit der Geburt beginnt und einige Wochen anhält. Und in diesem Kontext kommen wir auch auf Surfbretter zu sprechen.
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert.
Ich freue mich, dass ihr dabei seid, denn in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das nach einer Geburt eher im Verborgenen abläuft, oder Franzi?
Ja, schon. Also über den Wochenfluss spricht man oft gar nicht so gerne und so öffentlich, was eigentlich schade ist, denn er gehört zum Leben genauso dazu, ja?
Und er beeinflusst einen auch ein bisschen, oder?
Ja, total. Und ich finde, das sollte mehr in den Fokus gerichtet werden. Also die Blutung der Frau schwächt uns ja letztendlich auch, ne, im Wochenbett und ist einfach auch anstrengend, weil der Körper einfach super viel Epithelreste abgibt.
Epi was?
Epithelreste, das sind quasi alle Zellreste, die nicht mehr benötigt werden von der Schwangerschaft, von der Plazentawunde, die dann quasi in den Wochenfluss mit abgetragen werden. Und das kann tatsächlich 2 bis 4 Wochen dauern. Und so eine Blutung fordert auch Kraft, ne? Und darüber wird wenig gesprochen mit Freunden, mit Verwandten. Alle wollen immer nur das Baby anschauen. Aber die Geburt, die ja nun überstanden ist, endet nicht unbedingt damit, dass die Geburt beendet ist, sondern eben auch, dass diese handtellergroße Wunde der Plazenta, des Mutterkuchens im Körper der Frau ja noch heilen muss. Ja, hätten wir so eine Wunde jetzt auf dem Oberschenkel, würden alle sagen, wow, leg dich mal sofort hin, um Gottes Willen. Aber so sieht man das eben nicht und diese Wunde produziert Wochenfluss.
Ja, wir haben das in der letzten Folge ja schon angeteasert, kann man sagen. Da haben wir auch den Wochenfluss angesprochen und auch ein bisschen das Aussehen. Aber lass uns doch da nochmal ein bisschen detaillierter drüber reden. Alle, die nicht gerne vom Blut hören sollten, jetzt vielleicht einmal kurz einen Kaffee oder Tee kochen gehen. Wie muss man sich die Blutung denn vorstellen? Wie sieht die aus?
Ja, also alle Frauen, die menstruieren, die wissen natürlich, wie so eine Blutung aussehen kann. Das heißt, da können auch mal so Koagel, also sogenannte Blutklumpen drin sein. Das darf mal passieren, sollte aber nicht so häufig vorkommen und gerne auch nicht größer sein als so eine Durchschnittspflaume, sag ich mal. Mhm. Ansonsten haben wir am Anfang so eine helle rote Blutung, die tatsächlich auch mal weniger sein kann, als man sich das vielleicht vorher so vorstellt. Wichtig ist, dass sie aber kontinuierlich frisch immer wieder kommt. Dann geht sie irgendwann ins Dunkelrote über bis Bräunliche. Dann wird sie irgendwann so gelblich, bis dann zum Schluss nur noch ein weißer Ausfluss zurückbleibt.
So, das wunderbare Farbenspektrum des Wochenflusses haben wir jetzt besprochen. Ja. Die Koagel hast du schon angesprochen. Erst kürzlich hat mir jemand berichtet, wie geschockt sie war, dass da so ein Blutklumpen auf dieser großen Vorlage, auf der Binde oder auch, ich kann es dir schon verraten, wie man sagt, dem Surfbrett lag. Worauf gilt es denn bei diesen Koagel noch zu achten? Was, wenn die jetzt ein bisschen größer als Pflaumen sind?
Ja, also das kann mal passieren, wenn die Frau im Wochenbett zum Beispiel am Anfang viel liegt, dann gerinnt das Blut, ne? Dann wird das manchmal so ein bisschen Wackelpudding-artige Masse. Oh. Ja, hört sich jetzt eklig an, aber ich finde, es ist einfach wichtig zu wissen, dass das mal so sein kann.
Klar.
Wenn das mal so ist, ist es okay, wenn das sehr regelmäßig kommt und häufig vorkommt und vielleicht auch mal größer ist als eine Pflaume, dann gerne immer der Hebamme im Wochenbett Bescheid sagen. Denn dann muss man der Rückbildung tatsächlich noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, zum Beispiel mit einem Senfmehlfußbad.
Okay, Franzi, da muss ich jetzt sagen, Senfmehlfußbad, das müssen wir noch mal checken. Gibt es da irgendwelche Studien zur Wirksamkeit?
Also zur Wirksamkeit zu Senfmehlfußbad jetzt so nicht. Ich muss sagen, ich als Hebamme kann aber die Wirksamkeit jetzt hier wirklich bestätigen. Das ist letztendlich etwas, was ihr auch zum Kochen in der Küche verwenden könnt. Senfmehl, ja, für so Senfeier. Ich weiß nicht, wer das gerne isst.
Ich definitiv nicht.
Du nicht? Aber ich mag das total gern. Gut. Aber egal, auf jeden Fall so ein Senfmehl. Hanfmehl kann man auch in der Apotheke holen und dann macht man ein Fußbad damit und im Prinzip hilft das, dass die Gebärmutter sich mehr kontrahiert, also zusammenzieht und damit quasi Blut, was sich im Uterus gesammelt hat, so ein bisschen ausgestoßen wird. Es trocknet leider so ein bisschen die Haut aus, also Füße gut abspülen danach. Es gibt auch andere Methoden, was man machen kann. Wichtig ist im Prinzip, dass man dafür sorgt, dass ein bisschen Schwung und Bewegung da reinkommt, dass sich eben das nicht staut. Ja, also man kann auch mal einen kleinen Spaziergang machen.
Genau, wollte ich gerade sagen. Bewegung ist da wahrscheinlich auch ein Faktor. Nicht übernehmen, aber nicht nur liegen, sondern auch aufstehen, dass der Kreislauf und so weiter auch gut in Schwung kommt, oder?
Total. Bauchlage und Bauchmassage sind auch sehr hilfreich. Das kann man auch auf jeden Fall immer machen, damit sich da so ein bisschen was bewegt.
Okay, und Senfmehlfußbad würde ich vorschlagen, wenn wir dazu noch was finden, datenmäßig, dann würden wir euch das in die Shownotes stellen.
Ja, können wir machen.
So, jetzt ganz wichtiger Punkt. Du hast schon gesagt, der Wochenfluss, wie er aussieht und dass wichtig ist, dass er regelmäßig ist. Aber wann sollte ich denn meine Hebamme dringend oder meinen Arzt, meine Ärztin verständigen?
Manche Frauen, die ich dann im Wochenbett besuche, die sagen, ah super, die Blutung hat schon aufgehört. Da bin ich dann eher beunruhigt, weil ich dann denke, oh Mann, das ist eigentlich nicht gut. Denn die Blutung sollte am Anfang fließen und das in Korrelation mit der Gebärmutter, die wir am Bauch dann tasten, die dann eben weiter runtergehen soll. Wenn ihr euch unwohl fühlt oder irgendwie ein bisschen matt und krank oder auch noch Temperatur, also Fieber entwickelt, dann sind das auf jeden Fall Warnzeichen. Und dann könnte es gefährlich sein, weil quasi sich Blut in der Gebärmutter sammelt und nicht abfließen kann. Und was passiert, wenn sich das da sammelt? Natürlich kann es auch zu einer Infektion kommen, die dann solche Symptome hervorbringt.
Okay, das Ganze heißt Lochialstau, also Wochenflussstau könnte man auch sagen. Wie wird das denn behandelt?
Also da gibt's unterschiedliche Methoden. Ne? Man kann erstmal klein starten und gucken, ob man quasi diese mechanische Barriere eliminieren kann. Das heißt, also entweder durch Bewegung, durch Bauchmassage, durch auf dem Bauch liegen. Man kann theoretisch auch vom Gyn-Arzt Oxytocin bekommen, was auch nochmal dafür sorgt, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht. Und wenn das jetzt alles nichts bringt und das nicht von alleine sich löst, ja, dann würde man im schlimmsten Fall das operativ lösen müssen und mit einem Curettage-Löffel diesen Stau beseitigen. Hört sich jetzt echt furchtbar an, aber ist total wichtig, denn so eine Infektion, wo auch oft Antibiotika gegeben werden müssen, hat dafür gesorgt, dass früher einfach ganz viele Frauen im Wochenbett gestorben sind. Ja, also das muss man einfach wissen.
Und diese Curettage wird, würde ich tippen, auch unter einer Betäubung durchgeführt.
Logisch.
Damit man das nicht merkt, ja. Und da wird dann verhindert, dass es
ist jetzt auch Worst-Case-Szenario, ne?
Und es kann wahrscheinlich, wenn es ein bisschen weniger wird, kann es auch wieder ein bisschen mehr werden. Also man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, wenn der Wochenfluss etwas zurückgeht, oder?
Überhaupt nicht. Also da spielen dann viele Faktoren eine Rolle. Meistens riecht das dann auch übel. Also ich merke das meistens, wenn ich bei der Wöchnerin zur Tür reinkomme, dann rieche ich, ob die einen Lochialstau hat oder nicht.
Wahnsinn, okay. So, dann ganz kurz habe ich gelesen, als Ursache für einen Lochialstau das Wort Stress. Ist das denn überhaupt belegt?
Also ich glaube, Stress spielt in dem Fall jetzt so eine Rolle, dass die Frau, wenn sie jetzt zum Beispiel super viel Besuch hat oder super busy ist mit anderen Sachen, einfach nicht auf die eigenen Körpersignale achtet. Ja, ihr kennt das vielleicht. Ach ja, geht schon. Ach na ja, ich fühle mich ein bisschen matt, aber passt schon. Also es ist wichtig, dass ihr im Wochenbett auch so ein bisschen aufmerksamer seid und in euch hineinhört, wenn es euch nicht gut geht, wenn die Blutung stoppt, wenn man unterwegs ist und vielleicht hier und da Termine hat, dann muss man nochmal zum Kinderarzt und blabliblub, dass ihr da guckt, dass alles seinen normalen Gang geht. Und ich glaube, das ist der Faktor Stress, der hier eine wichtige Rolle spielt und natürlich dafür sorgen kann, dass man so einen Lochialstau einfach verschleppt.
Okay, dass man es im Grunde verpasst, aber nicht, wenn ihr Stress habt, müsst ihr euch darauf einstellen, Mensch, übermorgen staut sich der Wochenfluss.
Eher nicht.
So, Surfbretter, ich habe sie jetzt schon angerissen, du hast sie angekündigt. Das sind diese wunderbar langen Binden, die ihr, wenn ihr im Krankenhaus euer Kind zur Welt bringt, dann auch auf den Toiletten findet mit wunderschönen Netzunterhöschen. Und die kann man dann tragen in den ersten Tagen nach der Geburt, um die Blutung aufzufangen. So, nach einigen Tagen Kann man auf herkömmliche Binden oder auch sogar Periodenunterwäsche umsteigen? Welche Hygienemaßnahmen empfiehlst du denn während des Wochenflusses, Franzi, und worauf soll man aus deiner Erfahrung da achten?
Also ich empfehle schon am Anfang, so Damenbinden zu nehmen, die auf jeden Fall ohne hohen Plastikanteil sind. Die sind meistens auch sehr groß, aber wichtig ist, dass es quasi atmungsaktiv ist, dass weniger Schwitzegefühl im Intimbereich vorhanden ist. Und je nach Blutungsstärke kann man natürlich dann irgendwann auf Periodenunterwäsche wechseln. Tampons würde ich jetzt eher nicht empfehlen, da für die genitale Rückbildung eher das so ein Störfaktor ist, wenn man auch Keime leichter durch Tampons einbringen könnte. Also lieber das fließen lassen und einfach auch ab und zu mal Luftbäder machen, dass einfach viel Luft im Intimbereich da ist, dass sich nicht irgendwie noch ein Vaginalpilz bildet oder so.
Ein Luftbad, was für ein schönes Wort.
Schön, oder? Ja, mal ein Handtuch drunter legen und im Bett einfach mal eine halbe Stunde untenrum atmen lassen.
Sehr gut. Ihr habt uns geschrieben, dass ihr gerne mehr Mythen entkräftet haben möchtet. Deswegen habe ich uns zwei Mythen rausgesucht zum Thema Wochenfluss. Der erste Mythos, Franzi, ist, man darf sich während des Wochenflusses nicht baden, denn das Sekret ist hochinfektiös. Was sagst du dazu?
Ja, das ist natürlich Quatsch mit Soße. Also früher hat man das schon gesagt, weil man dachte, dass die Blutungskeime für eine Mastitis oder einen Milchstau sorgen könnten, ne? Weil diese Keime ja durch das Baden an die Brust kommen.
Also Mastitis, Brustdrüsenentzündung, oder?
Genau, ja, heute weiß man, dass zu 95% der Keim Staphylococcus aureus dafür verantwortlich ist und dass das damit überhaupt nichts zu tun hat. Ihr könnt nach dem Baden eure Brust natürlich einmal mit klarem Wasser abspülen, das schadet sicher nicht, aber eure körpereigenen Sekrete und wie ich ja gerade gesagt habe, Epithelreste und so, das ist überhaupt nicht hochinfektiös und ihr könnt auf jeden Fall baden gehen. Vorsicht bitte vielleicht an dieser Stelle, dass ihr nicht zu heiß baden geht, da das am Anfang schon auch sehr kreislaufbelastend sein kann im Wochenbett. Achtet vielleicht beim Baden auf pH-neutrale Seifen, dass euer Scheidenmilieu durch irgendwelche Badezusätze nicht zu sehr gereizt wird. Und nach Kaiserschnitt bitte auch erst warten, bis die Narbe sich so ein bisschen erholt und gut granulisiert hat, also quasi eine Narbenwulst sich gebildet hat.
Da gibst du dann wahrscheinlich als Hebamme die Badefreigabe bei Kaiserschnitten haben, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal so Badenixen unter euch, wenn man jetzt ein Bad hat, wo man weiß, der Partner ist in der Nähe, wenn man jetzt Schwindel empfindet und er würde, wenn ihr laut gebt, dann auch schnell zur Hilfe eilen, finde ich das immer völlig okay. Also mir hat das auch viel Wohlbefinden verschafft und es kann schon auch schön sein, dann mal baden zu gehen.
Ja, gerade wenn vielleicht vom Stillen der Nacken so ein bisschen verspannt ist und so.
Ja.
Genau. So, du hast Kaiserschnitt schon angesprochen, da habe ich auch noch einen Mythos zu entdeckt zum Thema Wochenfluss. Und zwar, beim Kaiserschnitt kommt der Wochenfluss gar nicht oder nur sehr gering vor. Das stimmt so natürlich nicht. Franzi, du bist jetzt für die anatomische Erklärung zuständig.
Also bei einer Operation, bei der Sektio Caesarea, so wie wir das im Fachbegriff nennen, beim Kaiserschnitt, ist es so, dass ja quasi genauso eine Plazenta-Haftstelle, eine Plazenta-Wunde vorhanden ist, genauso wie nach einer vaginalen Geburt und es auch natürlich da rausbluten kann. Tatsächlich ist es so, dass nach einem Kaiserschnitt die Blutung oft viel geringer ausfällt, weil durch die Operation eben keine also Geburtsverletzungen gesetzt werden, aus denen es vielleicht bluten könnte und die Frauen einfach ja generell weniger bluten. Aber kein Wochenfluss ist auf jeden Fall überhaupt nicht normal. Und in meinen Augen klingelt es da sofort schrill, wenn ich das höre.
Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge.
Ja, schaut bitte auf euren individuellen Verlauf. Wie bildet sich die Gebärmutter zurück? Wie entwickelt sich die Blutung? Sie darf gerne weniger werden mit dem Absenken der Gebärmutter, aber sollte kontinuierlich weiter runtergehen. Achtet auf das Farbschema von Rot, Gelb bis Weiß und dann könnt ihr einfach individuell schauen, wie es bei euch ist.
Ganz genau. Und wichtig, durch Stress bekommt man nicht sofort einen Wochenflussstau, aber er kann verhindern, dass ihr mitbekommt, dass es euch körperlich nicht so gut geht. Deswegen achtet gut drauf auf euch und versucht auch genug Zeit und Pausen für euch zu haben. Und ganz wichtig, ihr dürft, wenn ihr möchtet und es euch soweit gut geht, auch mit Wochenfluss baden gehen.
So, und jetzt ein spannender Teaser für die nächste Woche. Es geht um alle, die nicht gebären, sondern Begleiter im Kreißsaal oder wo auch immer ihr euer Kind zur Welt bringt, sind. Wie ist man ein guter Geburtsbuddy, also eine gute Geburtsbegleitung? Wie könnt ihr euren Partnerin zur Seite stehen und wie könnt ihr euch gut vorbereiten?
Ganz genau. Und damit wir uns gut vorbereiten können, freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns Fragen schickt, über die wir hier im Podcast sprechen sollen. Und das geht ganz einfach auf Instagram oder bei TikTok an den Kanal Hebammenkoffer von Franzi. Und bei Spotify, Apple Podcasts und auf anderen Podcast-Plattformen könnt ihr uns natürlich auch in den Bewertungen Fragen schicken oder einfach eine freundliche Bewertung dalassen. Da freuen wir uns ganz besonders und das motiviert uns natürlich sehr. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.